Wir werden heute das Abendmahl feiern. Wir haben es ja um eine Woche verschoben, weil wir letzten Gottesdienst Taufe hatten. Und da wollten wir dann nicht alles reinpressen, sondern die Taufe richtig feiern und heute das Abendmahl richtig feiern. Und ich nutze heute mal die Gelegenheit, über das Abendmahl zu predigen. Ja, ich werde auch die Verse nehmen, die die bekanntesten Verse sind, um Abendmahl einzuleiten. Nicht nur in unserer Gemeinde, auch in vielen, vielen Gemeinden und Kirchen ist das so. Das ist der etwas längere Text von Paulus, dem Apostel Paulus aus dem Korintherbrief, dem ersten Korintherbrief. Und ich habe öfter schon gedacht, wenn ich das Abendmahl so kurz eingeleitet habe, das wäre mal gut, diesen Text genauer anzuschauen, mal richtig Zeit dafür zu haben. Und deswegen werden wir das heute tun. Die Predigt heißt das Mahl des Herrn. Wieso heißt das denn nicht Abendmahl? Ja, also das ist schon jetzt dasselbe, von dem ich jetzt spreche. Die Englischsprechenden haben es irgendwie ganz gut. Die sagen the Lord's Supper. Lord's Supper. Ja, und da ist irgendwie beides drin, weil Supper ist Abendessen und Lord ist der Herr. So, wir sagen meist Abendmahl und ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, aber es ist ja gerade nicht Abend, oder? Es ist ja morgens, also wir feiern meistens morgens das Abendmahl. Das ist ein bisschen komisch, von der Begrifflichkeit her. Abendmahl heißt es ja deswegen, weil Jesus das eingesetzt hat. Und als er das eingesetzt hat mit seinen Jüngern zusammen, da war es abends. Also das war dann wirklich abends und daher kommt das mit dem Abendmahl. Ich mag aber auch den Begriff Lord sehr, Lord's Supper, weil Lord ist der Herr. Und ich habe es mal heute genannt, das Mahl des Herrn. Ich sage nicht, wir müssen jetzt immer das Mahl des Herrn sagen. Ich glaube, das Wort ist so tief in uns eingeprägt, Abendmahl, das werden wir kaum umprägen. Das ist auch nicht wichtig, ist nicht entscheidend. Aber das Mahl des Herrn ist in gewissem Sinne auch der biblische Begriff aus den Texten von Paulus, die wir ja gleich anschauen werden. Und ich mag es schon, den Herrn damit drin zu haben, denn das ist ja das alles Entscheidende. Das ist kein Abendessen und es ist auch kein Frühstück und es ist auch kein Mittagessen. Es ist in gewissem Sinne eine Mahlzeit, kann man schon sagen, ja, ist es, von den Bestandteilen her. Es ist etwas, was wir zu uns nehmen, die ganze körperliche Dimension des Abendmahls. Aber das alles Entscheidende ist, dass es um Jesus geht, um Jesus Christus. Es ist das Mahl des Herrn, es ist das, was er eingesetzt hat, deswegen ist es das Mahl des Herrn. Er hat es quasi ordiniert, er hat es eingesetzt, er hat es gesegnet, das, was wir auch nachher hier feiern werden und durchführen werden. Und er ist das Zentrum des ganzen Geschehens, er ist das, was es ausmacht. Nimm Jesus raus und es ist nichts mehr. Und dann ist es eine erbärmliche Mahlzeit eigentlich. Ja. Wenn Jesus raus ist, ist es ziemlich wenig, ganz, ganz wenig. Das Entscheidende ist Jesus Christus in dem Mahl des Herrn. Gut, ich vermute, dass einige das nicht lesen können. Vielleicht schließt ihr einfach die Augen, lasst den Text auf euch wirken oder ihr schaut in eure mitgebrachte Bibel. Ich möchte uns diesen Text lesen, das ist nach der neuen Genfer Übersetzung. 1. Korinther 11, Abvers 17. Es gibt noch eine Sache, schreibt der Apostel Paulus, es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Es waren krasse Zustände damals in Korinth. Ja, also das ist ja jetzt mal das Wort an die Korinther. Also ich hoffe, dass wir das nicht gerade alle wörtlich auf uns beziehen können. Also ich hoffe mal, das würde ja bedeuten, dass wir betrunken wären und das glaube ich jetzt mal nicht. Aber wir kommen ja jetzt auch dann allmählich zu dem, was uns betrifft. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Okay, also hier der Hintergrund war ja, dass die Gemeinde aus Armen und Reichen bestand, was ich glaube, was übrigens fast immer so ist, dass Gemeinden ärmere und reichere Menschen haben. Das ist nicht das Problem. Das Problem war, dass die Reichen sich nichts darum geschert haben, dass die Armen hungrig geblieben sind. Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden, wie Paulus sie empfangen hat von Zeugen und ich glaube auch durch eine Begegnung mit Jesus. Und jetzt die berühmten, bekannten Worte. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er, also der Herr, das Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, ruft euch dieses Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr, proklamiert ihr, predigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen. Und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Vers 30, das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Soweit die Worte von Paulus damals an die Korinther. Und wir wollen anschauen, was es für uns heute bedeutet. Nun, das Abendmahl, das Mahl des Herrn, ist Kernstück des Glaubens und ist auch von den ersten Christen gefeiert worden und ist durchgängig gefeiert worden von allen Kirchen und Gemeinden. Mit manchen Nuancen. Aber das ist Kernstück des Glaubens, was uns überliefert ist, was uns gegeben ist und was seine Funktion hat, viele Funktionen hat und was letztlich dafür da ist, dass wir unseren Kontakt mit Gott stärken, dass wir uns überprüfen, dass wir verkündigen und dass wir uns auch gedanklich damit auseinandersetzen, was der Kern ist und das nicht nur als, ach, das war ja mal so, sondern auch als eine Erfahrung im Jetzt und Hier. Die Gläubigen feiern es öffentlich. Das können wir von diesem Text her festhalten. Die Gläubigen feiern es öffentlich. Also die Gläubigen feiern es. Das ist schon mal wichtig. Die Gläubigen feiern es und sie feiern es öffentlich. Wir haben ja gerade gelesen, wenn ihr das tut, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Ihr predigt den Tod des Herrn. Ihr proklamiert den Tod des Herrn. Ich habe immer wieder mal darüber nachgedacht, dass das Abendmahl nur unter Gläubigen zu feiern, große Vorteile hat. Wenn wir das einfach in einer Kleingruppe machen, wo einfach nur Menschen sind, die wir wissen, die haben Kontakt mit Gott, dann ist vieles einfacher. Aber dieser Text sagt uns, dass das Abendmahl eben auch öffentlich gefeiert wird, weil es auch eine Predigt ist. Jedes Abendmahl ist eine Predigt. Jeder Gast, der einen Gottesdienst besucht, wie unseren Gottesdienst, und das sind öffentliche Veranstaltungen. Da wird niemand abgewiesen an der Tür, da kann jeder kommen. Wir freuen uns über Gäste, die dabei sind, und wir freuen uns auch über Menschen, die zu unseren Gottesdiensten kommen, die dabei sind, ja, und auch wenn wir Abendmahl feiern. Die Spannung, die besteht, ist ja, dass das für Gläubige ist. Und so ist es immer wieder eine Herausforderung. Ich sage auch mal ganz offen, wenn ich jetzt Menschen sehe, die dann während dem Abendmahl nach vorne kommen und ich kenne sie nicht, dann wünsche ich mir immer, dass es Menschen sind, die schon Kontakt zu Jesus haben und die auch diesen Kontakt geklärt haben mit Jesus, so wie wir als Gläubige ihn ja auch klären, bevor wir das Abendmahl nehmen. Nun ist es aber so, dass es ja unanständig wäre, wenn man nun Leute von hier vorne wegschickt. Also das würde ich nur in ganz, ganz großen Einzelfällen machen, aber das ist ganz, ganz schwierig, Menschen hier wegzuschicken, ja. Und so halten wir es ja so, wie es viele Gemeinden tun, dass wir vor dem Abendmahl immer das Abendmahl erklären, dass wir kurz erklären, was das ist und dass wir dann einladen dazu, da hinzukommen. Und dann ist es die Entscheidung des Einzelnen, seine Verantwortung vor Gott mit dem, was ihm gesagt wurde, ob er nun das Abendmahl nimmt oder ob er es nicht nimmt. Und was die Folge dessen ist, wenn jemand das Abendmahl nimmt, obwohl er gar keinen Kontakt zu Gott hat, das können wir mal komplett in der Hand Gottes lassen, was Gott damit macht. Wir wissen, dass er gnädig ist und dass er barmherzig ist, aber wir wissen auch, dass er uns beurteilt und wir wissen auch, dass er richtet. Das kam ja nun in diesem Text ziemlich deutlich rüber und das ist auch die Dimension, die wir nicht rausnehmen aus dem Abendmahl, die extrem wichtig ist. Und es geschieht ja nicht nur während dem Abendmahl. Der Gott, an den wir glauben, ist der barmherzige, der allmächtige Gott, der auch die Menschen beurteilt und der die Menschen auch richtet und der sie auch verurteilt. Können wir das so glauben? Können wir das so stehen lassen, dass Gott Menschen verurteilt? Ja, das tut er. Im Grunde genommen sind alle Menschen schon verurteilt. Im Grunde genommen hängt das Gericht Gottes über diesen Planeten. Und es kommt ein Tag, an dem Gott das Gericht vollziehen wird. Er wird alles Böse bestrafen. Er wird böse Menschen bestrafen. Das ist nicht etwas, was Gott irgendwie später sich überlegt oder später erst tut. Im Grunde genommen ist es schon geschehen, als wir Menschen uns von Gott abgekehrt haben, als wir uns entschieden haben, andere Dinge zu verehren, anzubeten, als wir uns entschieden haben, Gott nicht zu danken, obwohl er unser aller Schöpfer ist. Und das gilt gerade für alle Menschen, nicht nur für Christen. Da haben wir alle das Gericht Gottes über uns bekommen. Das Gericht Gottes hängt über dieser Welt. Das ist eine sehr unpopuläre Botschaft. Das ist aber die Wahrheit. Jeder Mensch geht auf das Gericht Gottes zu und er geht darauf zu, ewig verloren zu sein. Das ist die Wahrheit. Es sei denn, er hat Jesus. Es sei denn, er hat Jesus. Hast du Jesus? Habe ich Jesus? Glaube ich an Jesus? Hat er meine Sünden vergeben? Habe ich mein Leben ihm gegeben, weil er sein Leben für mich gab? Ja, habe ich. Deswegen gehe ich nicht mehr auf das Gericht Gottes zu. Ich bin schon raus aus dem Gericht. Und du, liebes Gotteskind, wenn du das glaubst und wenn du das erlebt hast und wenn du dein Leben so führst, dass du Jesus Christus hast, der sein Leben für dich gab, dann gehst du nicht mehr aufs Gericht Gottes zu, aber auch nur dann. Das ist die wahre Botschaft der Bibel. Und deswegen ist es das Evangelium, dass Jesus Christus gekommen ist. Und das ist die ganze Tragik von vielen, vielen Menschen, die das noch nicht gehört haben vielleicht oder nicht bejaht haben. Das Gericht Gottes hängt schon über dieser Welt und Gott wird es durchführen. Aber Jesus Christus ist der Retter. Und das feiern wir im Abendmahl und das verkündigen wir auch. So, wenn hier heute jemand ist, der sagt, ich kenne Jesus nicht, ich höre das gerade so zum ersten Mal, das ist ja furchtbar. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entsetzt rausgehen und sagen, was ist das für ein Spinner da vorne, was spricht der denn für komische, harte Worte? Oder du kannst sagen, ich denke mal drüber nach, ich erlaube Gott, das mir zu erklären und dann kannst du in die Gnade hineinkommen. So, das Abendmahl zu feiern ist eine öffentliche Veranstaltung. Es ist kein Geheimritual hinter verborgenen Türen, sondern es ist etwas, wo wir sagen, das feiern wir als Gemeinde, alle zusammen. Das ist der Regelfall. Es gibt Ausnahmen, dass man das Abendmahl auch im Pflegeheim feiert, auch mal nur zu zweit, zu dritt. Wir sagen, man kann es auch in der Kleingruppe feiern bei uns. Wichtig ist uns immer, dass klar ist, es ist das Abendmahl, es ist das Mahl des Herrn und es ist nicht eine Kleinigkeit und es ist nicht eine Nebensächlichkeit und es ist nicht einfach ein Essen, sondern es ist etwas ganz Zentrales, das der Herr eingesetzt hat, um unseren Glauben zu stärken. Was tun wir beim Mahl des Herrn? Einige Aspekte. Es ist eine körperliche Handlung und das ist offensichtlich. Wenn wir das Abendmahl feiern, ist es eine körperliche Handlung. Also gleich, wenn ich dazu einlade, dann kommt ihr mit eurem Körper nach vorne und ihr werdet mit eurem Körper etwas trinken und ihr werdet etwas essen. Es ist eine körperliche Handlung. Und das ist übrigens die einzige körperliche Handlung neben der Taufe, die der Herr so eingesetzt hat, dass wir sie regelmäßig vollziehen. Ansonsten pflegen wir unseren Kontakt mit Gott mehr gedanklich und geistlich, wenn wir beten und andere Dinge tun, um unsere Beziehung mit Gott zu pflegen und zu stärken und ihn wahrzunehmen. Aber in der Taufe, das hatten wir letzte Woche, und im Abendmahl hat der Herr zwei symbolische Handlungen eingesetzt, wo wir sogar körperlich etwas wahrnehmen. Wir essen Brot und wir trinken aus dem Kelch oder aus dem Becher. Und nun, hier gibt es dann viele, viele Diskussionen, also Gott sei Dank nicht hier bei uns. Vielleicht hat es die mal gegeben, weiß ich nicht. Aber hierüber gibt es dann oft sehr mühsame Diskussionen unter Christen. Die Beschaffenheit des Brotes, das muss ungesäuertes Brot sein. Wieso denn ungesäuertes Brot? Da kann man also dann, bis der Herr wiederkommt, drüber diskutieren und sich die Köpfe heiß schlagen. Und das ist unnötig. Für die Gemeinde Jesu gibt es keine Beschaffenheitserklärung, wie das Brot denn sein muss. Es ist ein Symbol. Und wir nehmen Brot und manche nehmen ungesäuertes. Nichts dagegen, aber muss man auch nicht. Ja, das ist eine jüdische Tradition. Das ist im Alten Bund so, aber das ist nicht für uns normativ. Und wie man das Brot nun bricht und in wie viele Stücke und all diese Dinge, das ist alles nicht entscheidend. Und darüber sollte die Gemeinde Jesu sich nicht entzweien und neue Konfessionen gründen und was nicht alles immer wieder passiert in der Christenheit. Genauso ist es mit dem, was wir trinken. Ja, es muss das jetzt Wein sein. Oder kann das auch Traubensaft sein? Nun, Jesus Christus hat gesagt, ich werde von dieser Frucht des Weinstocks erst an dem Tag wieder trinken, an dem ich sie mit dir in meinem neuen Reich trinke, im Reich des Vaters. Ja, das hat Jesus mal gesagt dazu. Kann man nachlesen, Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium. Wer die genauen Stellen haben will, kann hinterher beim Kaffee mich fragen. Aber Jesus hat gesagt, von der Frucht des Weinstocks. Okay, von der Frucht des Weinstocks. Das kann also Wein sein oder wenn es noch kein Wein geworden ist, kann es Traubensaft sein. Das ist nicht entscheidend. Das ist überhaupt nicht wichtig. Und darüber sollte man auch dann nicht sich irgendwie so viel Gedanken machen. Ich persönlich sage, ich finde das gut, wenn das roter Traubensaft ist oder roter Wein ist. Manche nehmen weißen Wein. Ist nicht verboten. Ich meine, mir persönlich hilft die rote Farbe schon, denn es geht ja darum, dass Jesu Blut für mich geflossen ist. Und da finde ich das so schöner. Ja, finde ich besser. Und das ist auch, wie wir es hier handhaben. Wir haben immer Wein und wir haben auch Traubensaft. Und das ist auch gut so, das ist ein Extra-Service hier sozusagen. Und man kann aus dem Kelch trinken, diesen einen Kelch. Auch darüber haben Gemeinden sich schon fast zerspalten darüber, ob es jetzt den einen Kelch geben muss oder ob man Einzelkelche hat. Wir haben alles im Angebot. Ja. Alles da. Und es ist nicht entscheidend, bitte, bitte. Das ist so schade, wenn die Hauptsache nicht mehr die Hauptsache ist. Ja. Die Hauptsache ist doch, dass die Hauptsache ist. Und dass nicht die Nebensache die Hauptsache wird. Das ist doch ein Problem, oder? Das ist doch dumm, ist doch fast blöd, oder? Ja, also, die körperliche Handlung ist, wir nehmen Brot zu uns und wir nehmen etwas von der Frucht des Weinstocks zu uns. Und das Ganze ist eine Symbolik. Das Ganze ist eine symbolische Handlung. Auch wenn wir nachher beten, vor dem Abendmahl und wenn wir Gott danken, dann wird sich hier nichts verwandeln auf magische Art und Weise. Es bleibt einfach Saft oder Wein und es bleibt Brot. Aber das Entscheidende ist das, was in meinem und deinem Herzen passiert. Was du glaubst, was du dir vergegenwärtigst. Das ist es alles Entscheidende. Und somit ist es sehr stark in deiner Hand oder in deinem Kopf oder eben in beidem, was du erleben wirst während dem Abendmahl. Und da kommen wir zur gedanklichen Handlung. Die gedankliche Handlung, immer wieder heißt es, ruft euch in Erinnerung. Ruft euch in Erinnerung. Das steht auch, ich glaube, im Lukas-Evangelium, Jesus hat es auch mal gesagt, Paulus sagt es hier, ruft euch in Erinnerung. Okay, was ist das? Was ist das eigentlich, ruft euch in Erinnerung? Das heißt, wir denken über etwas nach, was früher passiert ist, um es jetzt gegenwärtig in unseren Gedanken zu haben. Wir rufen es in Erinnerung. Was rufen wir denn in Erinnerung? Wir rufen uns in Erinnerung, was Jesus Christus für uns getan hat. Er kam in diese Welt, er wurde gefoltert, er starb am Kreuz, er war im Grab. Er stand von den Toten auf. Er fuhr in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Und er wird wiederkommen. Jesus Christus. Wir rufen uns in Erinnerung, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir füllen unsere Gedanken damit. Und das ist manchmal eine Kunst, oder? Ich weiß nicht, was hast du gerade? Was denkst du gerade? Man nennt das ja auch Fokussierung oder sich konzentrieren auf etwas. Und das kann man auch üben und das muss man auch manchmal üben. Wir leben ja in einer Zeit von Tausenden von Ablenkungen. Tausende von Ablenkungen. Du brauchst ja nur dein Smartphone aufmachen. Schon gucken dich nette kleine Mitteilungs-, meistens rote Dinge an. Ich muss da noch was nachlesen. Ah, da will jemand was von mir. Ich habe noch nicht geantwortet. Das ist ja nur ein kleiner Teil dessen. Es gibt so viel Ablenkung in dieser Zeit. Es gibt so viel Ablenkung. So, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann ist es meine und deine Aufgabe, dass du dich fokussierst, dass du dich konzentrierst, dass du dir in Erinnerung rufst, was Jesus Christus getan hat und dass es um ihn geht. Und dass wir dass das die Symbolik ist, die er uns gegeben hat, damit wir das tun, damit wir gesegnet sind. Das ist, was Jesus will. Dass wir gesegnet sind, dass wir während dieser Zeit sagen, Jesus, es ist jetzt gerade alles andere nicht wichtig. Du bist wichtig. Jesus, danke. Du bist wirklich in diese Welt gekommen. Unser Glaube ist keine Fiktion, es ist nicht New Age, es ist nicht ein Mantra, es ist nicht, ich bilde mir etwas ein, es ist nicht, oh, es ist wahr. Christus war hier, ein Mann. Aus Fleisch und Blut. Und er hat wirklich geblutet für uns. Daran erinnern wir uns, an diese historische Tatsache. Wir rufen sie gegenwärtig in unseren Verstand, in unsere Gedanken, mental kann man das nennen, geistig kann man das nennen. Und ich sage dir, das ist ziemlich entscheidend für das, was du empfängst während dem Abendmahl. Ja, wenn du so mit deinem Handy unterwegs bist und dann, ach ja, ich gehe nochmal eben zum Abendmahl, ah ja, klar, oh, ich muss ich nachher noch beantworten. Und ja. Ich meine, macht ja keiner hier, war jetzt eine starke Übertreibung, ja. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, dass du die Zeit gleich nimmst und dass du dich fokussierst, dass du dich konzentrierst auf dich und Jesus und dich und deine Beziehung zu Jesus. Das wird den Segen vergrößern. Es gibt ja auch solche, die gar kein Smartphone haben oder die nie auf diese Gedanken kommen würden. Aber es gibt da noch eine andere Variante. Oh, der Bruder sowieso. Mal sehen, ob der heute zum Abendmahl geht. Und wenn der geht, ich weiß ja nicht, boah, da dürfte der eigentlich nicht. Ist auch mal nur so ein Beispiel. Wenn du heute gesegnet werden möchtest, dann bitte, denk über dich und Jesus nach und Jesus denkt an dich und dass du sagst, ich möchte mir Erinnerung rufen, mich fokussieren darauf, was Jesus für mich getan hat. Und da möchte ich ihm herzlich für danken. Und da möchte ich ihm alle Wertschätzung für geben. Und so möchte ich zum Tisch des Herrn gehen. Und so möchte ich das Mahl des Herrn feiern. Und so möchte ich Stärkung erleben. Und so weiß ich, dass er sich freut, weil er hat es eingesetzt und er hat es uns gegeben, damit wir die Beziehung zu ihm stärken und damit wir auch bezeugen, indem wir nach vorne gehen. Ich glaube an diesen Jesus. Wir haben 3 wunderbare Zeugnisse heute schon gehört. Und in gewissem Sinne ist der Gang nach hier vorne und das Nehmen des Abendmahls auch ein Zeugnis. Ich sage, ich bin Christ und ich nehme das. Und ich habe mich vorher überprüft. Ja, das ist doch auch in diesem Text, die Überprüfung. Es ist auch eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem, was ich heute und gestern und vielleicht die letzte Woche getan habe. Das Abendmahl ist nicht für vollkommene Menschen. Das Abendmahl ist nicht für sündlose Menschen. Die gibt es nämlich nicht. Es gibt nur eine Einbildung. Das war die Einbildung der Pharisäer. Die pharisäische Einbildung ist, bei mir ist alles weiß. Nein, zum Abendmahl, zum Mahl des Herrn gehen wir, weil wir wissen, wir haben gesündigt und weil wir wissen, wir sind immer noch da im Kampf und weil wir davon ausgehen, wir werden auch nicht ab sofort komplett sündlos, bis Jesus wiederkommt, leben. Es ist die Gnade Gottes. Es ist die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes. Aber es ist schon etwas sehr Entscheidendes. Und Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, über uns nachzudenken, zu reflektieren, selbstkritisch zu sein und zu sagen, okay, Herr, aber das war nicht gut. Das ist eine gute Übung, bevor man das Abendmahl zu sich nimmt. Eine gute Übung, darüber nachzudenken. Das sollte man übrigens nicht nur einmal im Monat machen. Das sollte man eigentlich häufig machen. Herr, halt mir mal den Spiegel vor. Herr, wen habe ich verletzt? Wem habe ich noch nicht vergeben? Herr, wie ist meine Liebe zu dir? Hat sich die irgendwie geäußert in der letzten Woche, indem ich vielleicht auch Zeit mit dir verbracht habe, mit dir geredet habe und in deinem Wort gelesen habe, wir nennen das stille Zeit? Dies zu überprüfen, sich selbst zu überprüfen. Gott hat uns so gemacht, das unterscheidet uns von den Tieren. Wir können uns überprüfen, wir können selbst reflektieren, wir können darüber nachdenken. Und wir können das tun und wir können Dinge zugeben, wo wir sagen, das war nicht gut. Carsten, das war nicht gut. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Es würde sehr schwer sein, das zuzugeben, wenn man wüsste, oh, okay, Herr, ich gebe es zu. Ja, Feuer, pff, Tod, vorbei. Boah, dann, oh. Gott ist barmherzig und er ist gnädig und er kennt uns durch und durch. Er weiß übrigens, was wir gesündigt haben. Weiß er schon längst. Er weiß es besser als wir. Aber er möchte, dass wir lernen. Und deswegen sagt er, ich habe dir die Gabe der Selbstreflexion gegeben. Denk über dich nach, überprüf dich und bitte Gott um Vergebung. Bitte ihn einfach um Vergebung. Es tut dir leid. Du möchtest das ändern. Bitte ihn um Kraft, dass du es ändern kannst. Sei geduldig mit dir, aber sei auch ernst mit dir. Das ist die Würde des Menschen. Das ist die Würde, das ist Teil der Würde des Menschen. Dass wir darüber nachdenken können, dass wir das ernst anwenden können, dass wir uns entwickeln und dass wir angesichts des allmächtigen Gottes, sein Gericht hängt über dieser Welt und er wird es durchführen am Ende des Tages, am jüngsten Tag wird er es durchführen. Jesus Christus wird kommen als Richter für die Toten und die Lebenden, aber wir haben das Vorrecht, dass wir Christus schon erkannt haben, sagen danke für die Vergebung, danke für dein Blut. Und Jesus möchte, dass wir das ernst nehmen und er möchte, dass wir die Beziehung zu ihm pflegen und er möchte, dass wir im Umgang miteinander und besonders im Umgang mit unserem allmächtigen Schöpfer klar sind, dass wir ihn um Vergebung bitten. Und das können wir doch tun. ruft euch in Erinnerung. Eine gedankliche Handlung. Und nun, das Ganze ist auch eine geistliche Handlung. Es geht um geistliche Kraft. Ich möchte mal sagen, es geht sozusagen um die Kraft des Heiligen Geistes auch. Die Kraft des Heiligen Geistes demonstriert sich ja nicht nur im Empfang und Ausübung des Sprachengebetes. Die Kraft des Heiligen Geistes ist die Kraft des Geistes, der hier ist, der uns hilft, die Gegenwart Gottes wahrzunehmen, in der Gegenwart Gottes zu sein, Gott real zu erleben, zu empfangen, was er für uns hat. Und er weiß, was wir brauchen. Vielleicht brauchst du auch Vergebung. Wir haben wunderbare Zeugnisse gehört. Vielleicht war das ein oder andere Zeugnis für dich da, dass du heute angestoßen wurdest von Gott, darüber nachzudenken, wie deine Beziehung ist zu. Da musst du jetzt den Namen einsetzen. Einem Verwandten, einem Gemeindemitglied, einem Arbeitskollegen, einem Kind, einem Elternteil, einer Schwester, einem Bruder, leiblich oder gemeindlich. Der Herr möchte, dass du frei bist. Der Herr möchte, dass wir frei sind. Wenn du nicht vergibst, bist du nicht frei. Du kannst frei werden, wenn du vergibst. Es ist in deiner Hand. Vergib und du wirst frei sein. Sonst wirst du dein Leben lang dich selber ketten daran, dass du darum drehst, dass dich jemand verletzt hat. Das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch. Versöhne dich. Ja, da muss man dann aufeinander zugehen, sich die Hand reichen, die Faust in der Tasche mal lockern und zu einer freundlichen Hand machen. Wie ist es mit Jesus und dir? Wie ist es da gerade? Ein schlechtes Gewissen ist furchtbar. Schlechtes Gewissen ist furchtbar. Und manchmal denke ich, wir Christen sind Weltmeister im schlechten Gewissen. Ja, es liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache, weil wir wissen ja, was richtig ist. Ja, wenn wir wissen, was richtig ist, aber wir tun es nicht, dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Was ist denn die Lösung? Ja, das, was richtig ist, ist immer noch richtig. Daran sollten wir nicht rumdoktern. Ja, das ist manchmal, was wir dann versuchen, so alles nicht so schlimm und die anderen ja auch und das wollen ja auch nicht gesetzlich sein und da haben wir lauter Sprüche. Aber was richtig ist, ist richtig. Das, was du erkannt hast vom Wort Gottes, das solltest du nicht schmälern. Geh den anderen Weg. Herr, es tut mir leid. Es tut mir leid. Vergib mir. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Was tut ein Vater, wenn das Kind zu ihm kommt und sagt, aber du hast gesagt, ich soll nicht spielen mit den Tellern. Hast du mir vorher gesagt, aber jetzt ist doch einer zerbrochen. Es tut mir leid. Was wird der Vater tun, wenn er ein guter Vater ist? Ja, ist okay, wir lernen das. Ist okay, komm, räumen wir das mal auf. Ja, und wir lernen das. Okay, ich vergebe dir. Wenn schon Menschen so sind, wird nicht Gott selbst so sein? Der doch weiß, dass wir fehlerhaft sind, dass wir alle noch lernen, dass wir es alle noch nicht schaffen. Aber was er sehen will, ist ein weiches Herz. Dass wir sagen, es tut mir leid. Das ist um Vergebung bitten. Das ist nur schwer, wenn wir zu stolz sind. Sonst ist es leicht. Dann sollten wir das doch tun. Weil das Abendmahl ist dazu da, auch die Kraft Gottes zu erfahren. Weil wenn wir Gott erfahren, erfahren wir auch die Kraft Gottes. Ich rede jetzt nicht unbedingt von äußerlichen Manifestationen, die kann es auch geben, aber das ist nicht das Wichtigste. Die Kraft Gottes, am wichtigsten ist es im Herzen. Am wichtigsten ist die Beziehung zu Gott, dass die klar ist. Anteil haben an Christus. Neben der körperlichen Handlung, neben der gedanklichen Handlung, ist es das Anteil haben an Christus. Das Anteil haben an Christus. Das ist dann so der letzte Schritt. Und der entscheidende Schritt, und das ist, was Paulus sich gewünscht hat, dass die Korinther es erleben. Und das ist, was Gott sich heute wünscht, dass wir es erleben. Dass du Anteil hast an Gott, dass du Gemeinschaft hast mit Gott. Koinonia ist das griechische Wort, Teilhaberschaft. Engste Verbindung mit dem, der hier ist. Mit dem, der dich heilen kann. Mit dem, der dir deine Sünden vergibt. Mit dem, der deine Beziehung wiederherstellen kann. Mit dem, der deine Gebete kennt und der deine Gebete erhören möchte. Mit dem, der genau weiß, was du brauchst. vielleicht einen neuen Arbeitsplatz, vielleicht wünschst du dir einen Partner. Ich kann dir heute nicht versprechen, was Gott tun wird, aber ich kann nur sagen, Gott möchte, dass du ihm begegnest, dass du Anteil hast an ihm. Und in Christus sind alle Verheißungen ja und, okay, nochmal üben. In Christus sind alle Verheißungen ja und Amen. Ja, so ist es. Und er möchte dich segnen. Dafür ist Christus gekommen. So lasst uns Anteil haben an ihm. Wenn wir kommen, wenn wir es zu uns nehmen, wenn wir uns erinnern und ausrichten auf ihn und dann wissen, er ist hier. Wir haben Anteil an ihm. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes als Gemeinde und als einzelne Gläubige. Der Herr ist hier. Und ich weiß, ich bin ein bisschen über der Zeit, aber ich möchte doch diese Verse jetzt auch noch mit euch anschauen. Es geht um die heilige Ernsthaftigkeit des Ganzen. Ich habe es schon mehrfach anklingen lassen. Die heilige Ernsthaftigkeit. Das Ziel Gottes mit jedem Menschen ist, dass er die Ewigkeit im Himmel verbringt, dass er gerettet ist, dass er schon hier auf Erden in Verbindung mit ihm ist, mit dem, der das Leben ist, der die Freude ist, der Frieden ist, der Kraft ist, der Liebe ist, der Weisheit ist, Christus. Das ist das Ziel, das ist der Wunsch Gottes. Aber wie ich schon sagte, da ist man nicht automatisch drin von Geburt an. Da geht man rein, indem man sich bekehrt und entscheidet und Buße tut und neu geboren wird. Dann ist man drin. Und dann ist man drin und dann lebt man mit Gott und Gott wünscht sich, dass wir es lebendig tun, so oft es geht. Und hier in Korinth war das Problem. Ja? Die hatten unglaublich viele Probleme. Also ich sag mal, in der Gemeinde wäre ich nicht gern Pastor gewesen. Die hatten so viele Probleme, so viel aufzuräumen. Oh, meine Güte. Ja, also wer den kennt, da gab es ja schlimmste Zustände auch. Auch im sexuellen Bereich. Und was da alles durcheinander war, so ein Durcheinander. Ja. Und eben beim Abendmahl, da gab es Lieblosigkeiten, da gab es manche, die waren betrunken und also es sind Zustände, die ich Gott sei Dank noch nirgendwo erleben musste in irgendeiner Gemeinde. Aber Paulus sagt, klärt euch, reflektiert euch, bittet um Vergebung, geht liebevoll miteinander um, helft einander. Gott möchte nicht, dass ihr von ihm gerichtet werden müsst. Aber Gott wird es tun, wenn es sein muss. Und die Sache ist, Gott wird es tun. Und jetzt redet er hier von Menschen, die schwach geworden sind, die krank geworden sind oder schon gestorben sind. Durch das Wirken Gottes, weil Gott sie gerichtet hat, weil Gott sie bestraft hat, weil Gott sie erzogen hat, weil Gott pädagogisch an ihnen gehandelt hat. Warum hat Gott das gemacht? Warum hat er das gemacht? Weil er nicht wollte, dass sie verloren gehen, weil er nicht wollte, dass sie in das ewige Gericht kommen, wo dann nur noch die Entscheidung ist, für immer getrennt von Gott oder für immer mit Gott. Das will Gott nicht, natürlich nicht. Er liebt Menschen, er will sie retten, er will sie in Kontakt haben bei sich und er will sie bei sich behalten. Also in der Gemeinde in Korinth gab es Menschen, die waren schwach geworden oder die waren krank geworden oder die sind verstorben, weil Gott sie gestraft hat, weil sie es nicht ernst genommen haben, das Leben mit ihm, weil es für sie ein Spiel war, eine Leichtigkeit, eine Nebensächlichkeit. Und das kann Gott tun und das tut Gott und das tut er allein in seiner Souveränität, wann er will, wie er will, mit wem er will. Ganz wichtig an dieser Stelle jetzt ist, wir überprüfen uns, wenn wir das Abendmahl feiern. Wir denken jetzt nicht darüber nach, wer schwach geworden ist oder krank geworden ist oder vielleicht zu früh gestorben ist und ob Gott ihn gerichtet hat oder ob es vielleicht andere Ursachen waren. Okay, können wir da uns vereinbaren darüber? Das ist nämlich wieder so ein Abweg, auf den man jetzt kommen könnte. Und ich möchte ja, dass wir das Abendmahl, dass jeder von uns gestärkt wird im Abendmahl. Wir beurteilen nicht das, was wir nicht beurteilen können. Ist es okay? Ja, darin sind wir oft doch irgendwie geneigt dazu. Ja, wir wollen analysieren, Bescheid wissen und der ist gestorben, weil Gott hat ihn gerichtet. Ja, woher weißt du das?
Woher weißt du das? Bist du Gott oder was?
Das lass mal so schön beiseite. Sondern wisse, dass Gott so sehr darum bemüht ist, dass deine Beziehung zu ihm gut ist und dass du eben nicht verurteilt wirst mit dieser Welt, dass Gott dich vielleicht auch pädagogisch behandelt. Der Paulus hat übrigens Schwäche erlebt, Schwachheiten erlebt. Er schreibt davon im 2. Korintherbrief. Damit er nicht stolz wird, da hat Gott ihn pädagogisch behandelt, damit er nicht stolz wird, weil Gott will nicht, dass jemand stolz ist, weil Stolz heißt immer entfernt von Gott. Mit Stolz kannst du schwer in der Gegenwart Gottes sein. Das ist sehr schwierig. Das geht nicht. Demütigt euch und Gott wird euch nah sein. Also wollen wir so jetzt zum Abendmahl gehen. Und das Schöne ist, dass wir Vergebung haben durch Christus. Ich möchte schon mal Maria nach vorne bitten und Nihal und die Mitarbeiter wie Lobpreisteam und Ordner und so. Ihr wisst schon alle, wer gemeint ist. Jesus Christus sehnt sich danach, dass wir empfangen, was er für uns getan hat. Er starb am Kreuz, damit wir engsten Kontakt zu ihm haben. Und ich möchte, dass wir uns jetzt eine Minute Zeit nehmen, wir alle, und dass wir einfach mal still sind und dass wir nur uns konzentrieren, fokussieren auf uns selbst im Angesicht des allmächtigen Gottes, der hier ist, und dass wir ihn um Vergebung bitten, wenn uns etwas bewusst ist. Wir danken dir, Herr, dass du in deinem Wort sagst, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass du absolut zu deinem Wort stehst und treu bist. Dass es nicht eine Sache unseres Gefühles ist, ob du uns vergibst, sondern du vergibst uns, wenn wir dich um Vergebung gebeten haben. Und dafür danken wir dir, Herr. Wir danken dir auch, dass du uns in solchen Momenten, wo wir so ehrlich vor dir sind und um Vergebung gebeten haben, dass du uns sogar reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Also von allem, was wir ansonsten noch falsch gemacht haben, was wir gar nicht gemerkt haben. Wir danken dir, dass du so großartig bist und dass wir deinen Herzschlag spüren dürfen, dass du uns in die Arme nehmen möchtest, dass du uns segnen möchtest, heute Morgen sehr konkret, dass du auch uns helfen möchtest. Und wir danken dir so sehr, dass du uns Jesus gegeben hast. Jesus, dass du unseren Platz eingenommen hast, den wir nicht mehr einnehmen müssen. Wir danken dir, dass wir nicht mehr unter deinem Zorn sind, himmlischer Vater. Wir danken dir, dass wir keine Angst mehr haben müssen vor dem jüngsten Tag und dem Gericht, was kommt. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir fröhlich und mutig zu dir, zum Thron der Gnade gehen dürfen, wie es in deinem Wort heißt. Und das ist genau, was du dir wünschst, dass wir zu dir kommen und uns freuen an dem, was du uns geschenkt hast, was du für uns erworben hast, deine große Leidenschaft, mit uns zusammen zu sein. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen und das möchten wir auch nicht verpassen heute Morgen, Herr. Deswegen hilf uns auch, alles andere auszublenden und ganz bei dir zu sein.